hey, aber Radio ist doch immer. Und die meine Leute, die ich immer im Radio höre, die sind doch jetzt auch bei mir, oder? Die sind doch jetzt auch für mich da. Die sagen mir doch jetzt, ich muss mir keine Sorgen machen. Und du weißt ganz genau, die Menschen vertrauen dir jetzt.
Janine Breuer-Kolo ist Moderatorin bei WDR 4 und im WDR Fernsehen. Wir sprechen über besondere Herausforderungen in der Corona-Zeit und darüber, warum es mehr Frauen im Unterhaltungsfernsehen geben muss.
Und es wäre so geil, wenn die einfach mal so eine Bühne hätten, wo die ihre ganze Großartigkeit irgendwie zeigen können.
Außerdem geht es um Janines Karriere auszahlt, als sie ein Jahr in Kanada verbracht hat.
Ich bin den ganzen Tag hinter Kuhärschen hergerannt und habe die da einfach in irgendwelche Boxen getrieben. Ich bin da einfach richtig viel den ganzen Tag durch den Matsch gerannt und fand's geil.
Und wir reden über unsere Anfänge als Praktikantin und warum ich nach Reeperbahn riechend Guido Westerwelle interviewt habe.
Muss man dann auch erstmal durchziehen.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Hallo alle, heute eine Folge mit einer wirklich sehr fantastischen Frau, die ich das erste Mal gesehen habe, als sie auf einem riesigen Plakat von Radio Köln direkt in der U-Bahn-Station unter dem 1Live-Haus hing und ich mir dachte, wow, mega Frau. Das letzte Mal habe ich sie gesehen, als sie als Fuchs verkleidet auf der WDR-Tribüne stand an Karneval. Janine Breuer-Kolo, meine siebte Gästin, hallo.
Hallo Freddy.
Du bist ja tatsächlich auch meine erste Gästin mit Wein, haben wir gerade uns so drauf committed. Bei mir ist es jetzt ein Weißwein, der vor mir steht. Was steht bei dir auf dem Tisch?
Natürlich ein Rotwein. Und die erste mit Wein zu sein, finde ich fein. Also um jetzt mal. Aber ich möchte bitte nicht nachher die einzige Betrunkene gewesen sein, okay? Das fände ich dann, glaube ich.
Nee, nein. Okay, gut. Also in diesem Sinne stoßen wir doch an, Janine, auf diese Folge des Podcasts. Prost.
Prost, Freddy.
Sag mal, was wärst du eigentlich geworden, wenn du nicht Medienmacherin geworden wärst?
Ich weiß nicht. Also ich habe tatsächlich, wollte ich mal Polizistin werden. Also das auch ganz ernsthaft eine Zeit lang. Aber dann kam so relativ schnell, ich wollte Carla Kolumna sein eigentlich. Also ich wollte wirklich so rasende Reporterin sein. Dass ich dann Moderatorin geworden bin, das hat sich ehrlich gesagt so ergeben. Das war gar nicht so, ich hatte das nicht so auf dem Zettel. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich will im Studio stehen und da Knöpfe drücken und vielleicht dann nachher ne, im Fernsehstudio dann irgendwie, keine Ahnung, geschminkt werden, tolle Klamotten. Also sowas, das war es bei mir nie, sondern ich habe wirklich immer so gedacht, ich habe immer so Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Carla Kolumna fand ich immer toll, fand ich immer super.
Carla Kolumna finde ich ja tatsächlich sehr süß, weil ich glaube, das ist was, was viele von uns Mädels früher so ein klein bisschen als Vorbild hatten. Und es ist ja witzig, was so eine Kassette mit einem machen kann. Und vor allen Dingen auch, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen nicht irgendwie Zirkusdirektor werden oder wie Bibi und Tina auf dem Pferdehof leben, sondern nein, wir wollen die Carla Kolumna sein.
Ich hätte aber auch als Carla Kolumna, hätte ich durchaus auch gerne auf dem Pferdehof gelebt. Also was heißt hätte gerne? Also man kann ja noch, man ist ja, also, ne?
Eben. Du, vielleicht machen wir nochmal irgendwie Karriere ganz neu, wenn wir irgendwie rausgeflogen werden quasi, weil wir keine Grammatik können. Dann starten wir nochmal ganz neu durch.
Wegen Wein im Podcast. Genau. Ja.
Ich habe mir gerade mal, bevor wir uns jetzt hier zusammenschalten, ein bisschen was aufgeschrieben, was wir beide so gemeinsam haben und aufgeschrieben, was wir nicht gemeinsam haben. Also alles Dinge, worüber wir reden können. Und das Erstaunliche ist, die Gemeinsamkeitsliste ist, ich würde sagen, fünfmal so lang wie die Nicht-Gemeinsamkeitsliste.
Okay, ich bin gespannt. Ja, wow.
Pass auf, es fängt an bei, das fand ich sehr süß, ich habe bei Insta einen Kommentar von dir gesehen, wo du gesagt hast, jetzt kurz vor Corona oder beziehungsweise am Anfang von Corona wurde dir gesagt, ähnlich wie mir auch, von unserem gemeinsamen Arbeitgeber, dem WDR, Mensch, ihr Radiomoderatorin, besorgt euch doch mal Technik, damit ihr notfalls von zu Hause aus senden könnt. Und das hast du gemacht, genauso wie ich auch. Deswegen können wir jetzt hier auch so problemlos podcasten, weil wir jetzt alle Mikros zu Hause haben. Und vor allen Dingen hast du geschrieben, und so ging es mir tatsächlich auch, dass du schon immer davon geträumt hast, mal eine Frühsendung aus dem Bett zu moderieren.
Geil, oder?
Ja.
Nicht nachts um zwei oder um drei aufstehen, mit dem Auto ewig durch die Gegend. Mega. Einfach aus dem Bett, so richtig schön, wie man das so denkt, dann morgens so einfach noch die Bettdecke nochmal so um sich ziehen, so eine dampfende Kaffeetasse in der Hand und dann einfach von da Radio machen und sagen, so Leute,
voll.
Ich drehe mich nochmal um.
Wo hast du denn deine erste Frühsendung moderiert?
Bei Radio Siegen habe ich meine erste Frühsendung moderieren dürfen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran, schändlicherweise, weil ich, also ehrlich gesagt glaube ich einfach, ich erinnere mich nicht mehr, weil es so früh war.
Ja.
Natürlich habe ich irgendwie, wahrscheinlich ja wie du auch, irgendwie Wochen vorher noch im Studio gestanden, abends heimlich geübt, so, ne, und Knöpfe gedrückt und so, wie kann man das machen, dass die Titel dann da so ineinander und geübt. Und dann stehst du da und denkst, oh Gott, Boden tut dich auf. Man möchte weglaufen, so ein bisschen, aber findet es natürlich auch toll.
Ist denn tatsächlich dir am Anfang irgendeine Katastrophe passiert?
Wie gesagt, also an den Anfang erinnere ich mich nicht mehr so richtig, also jetzt an die erste Sendung. Mir ist das wirklich einmal passiert, relativ am Anfang, dass ich nach einem Lied das Mikrofon aufgemacht habe und was sagen wollte. Und auch wirklich, also ich habe irgendwie angefangen. Ich glaube, ich habe gesagt, guten Morgen. Und dann wusste ich wirklich, ich hatte einen totalen Blackout. Ich wusste nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, ob ich sagen wollte, wie das Wetter wird oder wie der Künstler heißt oder was für ein Lied als nächstes kommt oder was ein Thema in den Nachrichten ist. Ich wusste wirklich nichts mehr. Und normalerweise, also es passiert einem ja schon mal häufiger, aber dann sagt man halt irgendwas. Aber ich war wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich wusste nichts mehr. Und habe dann selber diese Stille gehört, die ich produziert habe im Radio, dadurch, dass ich nichts gesagt habe und einfach auch die Musik aus war. Und habe mich total, und wirklich, diese Stille war für mich wie das Scheinwerferlicht für ein Rehkitz, wenn du, also.
Wobei man fairerweise sagen muss, so eine Stille im Radio, da kommt einem als Moderatorin so eine Sekunde wie eine Stunde vor.
Ja.
Und hinterher sagen alle, wieso war was?
Ja, ich habe voll lange nichts gesagt. Ja, genau, genau. Das war still, das war eine Ewigkeit und so, ja genau. Nee, und dann, und irgendwann habe ich dann, glaube ich, einfach wirklich nur gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, ich spiele jetzt nochmal Musik. Und was ja am Ende dann auch irgendwie wieder witzig war, ne, so. Aber, ja. Also gut, für manche, ich glaube, mein Chef hat auch gedacht, wirklich? Okay. Und das ist aber, das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mir seitdem wirklich immer aufschreibe. Also kurz vorher nochmal so, auch wenn ich nur was ganz Kurzes sagen will, dass ich mir zumindest ein Stichwort aufschreibe.
Damals bei dir im Privatradio dann eben, bei Radio Siegen, hattest du dann einen Co-Moderator oder einen Sidekick oder irgendwen oder warst du wirklich ganz alleine dann?
Nee, ich war da wirklich ganz alleine, glaube ich, ja.
Krass, wie alt warst du, als du da angefangen hast?
Ich weiß nicht mehr, wann ich, also ich habe so mit 19, glaube ich, beim Radio angefangen, ein Praktikum gemacht. Also ich habe nach dem Abi, habe ich erst ein halbes Jahr in der Werbeagentur gearbeitet, das war auch super. Und hatte dann aber schon vorher beim Praktikum beim Radio fest. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich das einfach absage und einfach in dieser Werbeagentur bleibe. Hab's dann aber doch gemacht. Und dann, ja, naja, ne? Der Rest ist Geschichte. Also ich glaube, als ich so angefangen habe zu moderieren, war ich irgendwie Anfang 20, keine Ahnung, 21, 22, 23, 24, sowas. Also ich glaube, die Frühsendung habe ich mit 22 gemacht.
Du sag mal jetzt nochmal zur Corona-Situation zurück. Wir haben das jetzt eben so lustig gesagt, dann kriegst du irgendwie die Nachricht von wegen, Mensch, rüstet mal zu Hause auf, dass du notfalls auch irgendwie von zu Hause aus senden könntest. Und wie gesagt, ne, ich habe mich da auch ein bisschen gefreut, weil natürlich ist das so diese urgemütliche Vorstellung von, und so mache ich Radio bei mir zu Hause und ich nehme die Hörer mit, während ich durch die Küche schlurfe. Gleichzeitig muss ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, als diese Nachricht kam und wir diese Ansagen bekommen haben von, es könnte sein, dass wir hier auch ein bisschen was dicht machen müssen, wegen Corona, wegen Quarantäne, wegen warum auch immer. Das war für mich schon, da sackt einem kurz mal das Herz in die Hose, weil wir ja auch eben alle irgendwie mal gelernt haben, Radio ist immer da, Radio ist immer an deiner Seite. Und wenn dann die Ansage kommt, naja, könnte sein, dass das jetzt erstmal so nicht mehr funktioniert. Was hast du da gedacht in dem Moment?
Ich fand das ehrlich gesagt auch alles ziemlich schlimm. Also gerade so am Anfang, als sich so die Nachrichten überschlagen haben. Weil natürlich, also ich meine, ich habe ja auch so Nachrichtenticker natürlich dann auf meinem Handy oder so Push-Nachrichten, ne, wenn irgendwas ist, dann kam da ständig irgendwas. Dann kamen tatsächlich noch ständig Nachrichtenanrufe vom WDR, weil der Krisenstab da getagt hat und ne, sich tausend Sachen irgendwie geändert haben. Dann kam auf einmal irgendwie, hey, ihr braucht alle so einen Wisch, dass ihr für den WDR arbeitet, dass ihr Journalisten seid und systemrelevant für den Fall, dass eine Ausgangssperre kommt. Und diese ganzen Dinge, so. Also sage ich dir ganz ehrlich, ich war fix und fertig am Anfang. Ich fand das so schlimm und ich hatte richtig Angst auch. Also tatsächlich, dass ich so gedacht habe, was passiert denn hier gerade? So, ne, wo man das noch gar nicht so absehen konnte. Gleichzeitig, also es soll jetzt nicht doof klingen, ne, aber so in dem Moment wirst du dir halt auch bewusst, was du für eine Aufgabe hast. Das, genau was du gerade gesagt hast, die Menschen denken, hey, aber Radio ist doch immer und meine Leute, die ich immer im Radio höre, die sind doch jetzt auch bei mir, oder? Die sind doch jetzt auch für mich da. Die sagen mir doch jetzt, ich muss mir keine Sorgen machen. Die sagen mir doch jetzt, ich muss, weiß ich nicht, oder soll das und das nicht, oder das und das ist jetzt gut, oder so. Und du weißt ganz genau, die Menschen vertrauen dir jetzt gerade. Und du musst jetzt dich mal kurz irgendwie schütteln und dich mal kurz gerade machen und vielleicht einfach auch mal kurz runterschlucken, dass du ein Kloß im Hals hast oder dass du selber irgendwie Angst hast, nicht genau weißt, was jetzt geht oder was jetzt gerade passiert. Und du musst jetzt einfach mal gerade schlicht die Infos sortieren und dann sagen, so Leute, wir gucken jetzt erstmal. Also das und das und das ist jetzt Phase, so und so. Das ist jetzt für uns alle doof und schlimm und eine turbulente Zeit oder eine etwas unsichere Zeit. Die stehen wir aber jetzt zusammen durch und wir sind jetzt da und wir machen das. Wir sortieren das jetzt mal für euch. So, das dann irgendwie so klipp zu kriegen, ne? Und selber so das eigene Unbehagen über alles das, was da passiert ist, so einmal abzuschütteln. Ja, das war mir, am Anfang ist mir es auch nicht ganz so leicht gefallen immer.
Und trotzdem hatte ich so ein paar Tage, wo ich dann abends nach Hause gegangen bin und auf dem Nachhauseweg erst verstanden habe, was wir eigentlich den ganzen Tag über verkündet haben quasi, was jetzt wieder alles gestrichen wird für die Zukunft, wen es jetzt wieder trifft. Mhm. Und da ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch so auf dem Nachhauseweg die ein oder andere Träne mal vergossen worden.
Ich habe total, ich habe super viel geheult in der Zeit. Ja, genau. Ich habe total, ging das ganz oft so, weil man auch gar nicht wusste, wir wussten ja selber nicht, was passiert. Und das war manchmal auch so, dass ich auch so gedacht habe, oh nee, jetzt heule ich halt doch. Und was ich ganz, ganz schön fand, was wir echt beim Radio und beim Fernsehen auch gemerkt haben, also du ja sicherlich auch, irgendwie, dass einfach die Menschen so, die waren auch ganz dankbar. So, dass, also die haben sich so ganz viel mehr, die haben angerufen in der Sendung, die haben viel mehr Mails geschrieben, die haben sich ganz anders beteiligt. Also nicht nur so irgendwie, was ja sonst ganz oft kommt, so ich finde aber das Lied doof oder ich mag den Künstler nicht oder irgendwie so, sondern ganz, dass die ganz viel erzählt haben, dass die wirklich sich mitteilen wollten, dass die mehr Feedback gegeben haben zu Sachen, dass die tolle Ideen geschickt haben, wie sie jetzt mit der Krise umgehen oder wer sich in der Nachbarschaft da irgendwie besonders engagiert und irgendwie tolle Dinge auf die Beine stellt und so. Also das war so eine ganz, das war ganz schön, also weil da so eine wahnsinnig gute Energie geflossen ist, die man so richtig gemerkt hat an ganz vielen Stellen, fand ich jetzt zwischen den Menschen, die die Sendung gucken oder hören und uns und so online und überhaupt und also über, das war toll. Ich fand es super.
Am schönsten fand ich tatsächlich, dass meine Schwester, die sonst jetzt nicht unbedingt großartig eins live hört und die wohnt auch überhaupt gar nicht mehr im Sektor und so. Und die dann aber nur mir schrieb von wegen, ach Freddy, es ist immer wieder schön, Sonntagmorgens dann doch eben deine gut gelaunte Stimme zu hören. Und das schrieb sie nicht, weil sie meine Schwester ist, sondern dann meinte sie auch nur so von wegen, ne, dass einfach so, dass du noch da bist, das ist unsere Normalität am Wochenende. Dass du da halt immer noch sitzt. Das ist immer noch normal.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich kein Corona-Tagebuch geschrieben habe, weil diese Entwicklung, die würde ich auch gerne einfach nochmal irgendwann für mich nachvollziehen können. Man vergisst so schnell auch so viel, ne? Und tatsächlich wird so viel dann auch einfach ganz schnell normal. Also anders normal.
Wir kommen jetzt auf den nächsten gemeinsamen Punkt hier bei mir auf der Liste. Wir waren beide schon mal als Reporterin bei der Feuerwehr. Dich habe ich bei Instagram entdeckt. Du liegst da mit Feuerwehrhelm vor einer ganzen Mannschaft Feuerwehrmänner in voller Montur. Was hast du da genau gemacht?
Das war tatsächlich, wir haben eine Serie bei der Lokalzeit gestartet, die ich sehr, sehr, sehr liebe und ganz großartig finde. Und ich könnte auch einfach nur immer diese Serie machen. Coole Käfer heißt die. Die haben wir uns überlegt und machen da quasi so ein Dorfduell, weil wir einfach gesagt haben, ey, Südwestfalen, wo ich ja die Lokalzeit moderiere fürs Fernsehen, ist halt einfach eine super ländliche Region, wo es natürlich auch tolle Städte gibt, aber eben halt auch ganz viele Dörfer, wo jetzt, also wenn man genau hinguckt, wo der Bär steppt, wo das Leben tobt, wo es einfach tolle Sachen gibt, wo sich die Leute reinhängen und wirklich richtig cooles Zeug machen. Und wir haben halt gesagt, hey, wir wollen das irgendwie zeigen. Es kann doch nicht irgendwie sein, dass man immer nur irgendwo hinfährt, wenn es, weiß ich nicht, wenn irgendwas passiert ist, ne, irgendwas Schlimmes, wenn es da eine Schlägerei gab oder wenn einer gerade Weltmeister geworden ist oder so. Wir wollen das Dorfleben zeigen und was da so besonders ist. Naja, so, und da war ich halt gerade für eine neue Folge in Affeln im Sauerland. Die Feuerwehr hat eben auch gesagt, hey, komm doch auch mal bei uns vorbei. Wir bringen die ganzen Jungs an den Start von der Freiwilligen Feuerwehr und machen hier auch so ein bisschen Tamtam. Und dann haben die echt den Löschwagen auch noch angeschmissen und haben dann da irgendwie da mit dem Wasserwerfer und also haben alles gemacht irgendwie, haben dann diese Helme aufgesetzt, haben mir so einen Helm aufgesetzt. Und dann wollten wir eigentlich nur einen so ein, ja komm, wir machen noch ein Foto. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, jetzt kannst du dich aber auch mal hier vorne hinlegen vor die alle. Ich glaube, es war der Ortsvorsteher. Und dann habe ich gedacht, Ach ja, komm, hätte Carla Kolumna auch gemacht.
Und dieses Bild feiere ich total und schicke dir gleich mal bei uns in unserem kleinen iMessage-Chat gleich mal ein Foto auch von mir in ganz ähnlicher Montur. Warte, ich schicke dir das mal kurz.
Ich habe das gesehen. Du warst mit der, mit was?
Ich war auch tatsächlich einfach bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hessen, weil die Nachwuchs suchen. Und ähnlich wie du bin ich, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch ein großer Fan von einfach mal wieder selbst rausgehen als Reporterin und mit den Leuten, für die Leute eine gute Sendung machen. Und da hatte ich gesehen, beziehungsweise habe schon jetzt seit längerem so eine Rubrik bei UFM. Wir nennen es intern immer Freddy macht's. Und da geht es dann darum, dass ich eben da einspringe, wo gerade Not am Mann ist oder Not an der Frau. Und in diesem Fall war es dann tatsächlich so, dass die Freiwillige Feuerwehr dringend Nachwuchs gesucht hat. Und dann habe ich gesagt, na gut, Freddy macht's, und bin da hingefahren.
Freddy macht's.
Und die Leute da haben sich auch total gefreut. Und dann habe ich da einen Tag lang Praktikum gemacht und durfte auch so verschiedene Übungen machen und war gar nicht mal so gut, mit diesem riesigen Schlauch umzugehen. Und dann musstest du immer so Ziele abschießen und so treffen, um zu zeigen, wie gut du irgendwie dann Sachen löschen kannst. Und naja, also es ist gut, dass ich beim Radio geblieben bin und nicht bei denen angefangen habe. Und deswegen auch das wieder eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Wir waren beide schon quasi zu einem kleinen Ausflug bei der Feuerwehr.
Super. Ich habe nicht mitgeschrieben, wie viele Gemeinsamkeiten haben wir denn jetzt? Also ich glaube, mehr als Gläser Wein, oder?
267 mindestens.
Ja, cool.
Nächste Gemeinsamkeit. Wir beide lieben das Reisen und haben schon im Ausland gewohnt. Bei mir war es Frankreich, insgesamt zusammengerechnet dann ein Jahr. Bei dir war es Kanada, aber nicht jetzt irgendwie während der Schule oder während des Studiums, sondern erst tatsächlich vor ein paar Jahren. Das Visum war da und dann eben für dich die Entscheidung, breche ich jetzt hier wirklich alles ab, alles, was ich mir aufgebaut habe, und gehe. Was hast du zu dem Zeitpunkt gearbeitet?
Ich hatte damals eine Festanstellung bei Radio Köln und habe aber diese Festanstellung gekündigt und habe dann noch habe bei Radio Köln die Morningshow moderiert und habe bei RTL noch angefangen, fürs Fernsehen zu arbeiten als Reporterin, und habe 2 Wochen quasi bei RTL gearbeitet und 2 Wochen die Frühsendung bei Radio Köln moderiert und war eigentlich total gut aufgestellt und habe gerade gedacht, ach super, jetzt hast du ja gerade das, was du eigentlich wolltest, lieber freiberuflich arbeiten als festangestellt sein, als wirklich jetzt diese eine Redakteurstelle für immer zu behalten, möchte ich lieber wieder freiberuflich arbeiten und verschiedene Sachen machen. Und das lief gerade so an und dann hatte ich auf einmal dieses Visum, diese Zusage für dieses Visum in der Tasche. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt?
Also das stelle ich mir wirklich einen krassen Moment vor, weil du ja wirklich, also das ist Dream Job,
ja,
genau. Wenn wir ganz ehrlich sind. Also beide Jobs. Und also da dann zu überlegen zwischen Traumjob einerseits und Traumlebensziel, nämlich diese Reise, da zu entscheiden, boah, schwierig.
Ich habe, glaube ich, noch ein halbes Jahr lang hatte ich dieses Visum unterm Kopfkissen und habe da drauf geschlafen. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, pass auf, wenn du da mal sitzt mit 60, mit 70, mit 80 und du hast das nicht gemacht, das wirst du auf jeden Fall bereuen. Es war nicht immer die Zeit meines Lebens, aber es war schon das Abenteuer meines Lebens so, ne? Also es war, wie gesagt, zwar auch nicht immer alles geil, ne? Oder auch nicht immer alles leicht, und ich war auch oft so total lost, dass ich gedacht habe, mache ich hier das Richtige? Also müsste ich nicht eigentlich jetzt zu Hause sein und arbeiten, oder müsste ich mich jetzt nicht irgendwie um meine Karriere kümmern und so. Das sind einfach leider auch so Gedanken, die du, glaube ich, dann in so einem Alter irgendwie auch mitreisen. Also die du halt nicht hast, wenn du das mit 18 oder 19 nach der Schule machst. Aber wenn du halt wirklich so alles gekündigt hast, deine Job, und du weißt gar nicht, ob du wiederkommen kannst und was danach ist, du weißt es nicht. So, und dann denkst du, glaube ich, nochmal anders über viele Sachen nach. Und dann, ich hatte auch nicht immer so die totale Ruhe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte nicht immer die totale Ruhe vor Ort, dass ich gedacht habe, ja, jetzt hier alles super, sondern ich habe schon auch oft gedacht, so, was ist jetzt, wenn ich wiederkomme? Und ne, also wie mache ich das jetzt und so?
Wie war denn dann dein Jahr in Kanada wirklich? Also außer, dass du natürlich dir auch mal eben Gedanken gemacht hast, wie wird alles, wenn ich wiederkomme? Aber was hast du da konkret für Aufgaben gemacht und über dich und über das Leben gelernt?
Also ich bin tatsächlich dann erstmal so im Osten so ein bisschen rumgereist, dann noch hoch nach Neufundland, da habe ich zum ersten Mal Eisberge gesehen und habe so geweint, weil das gigantisch ist. Ich habe in meinem Leben noch kein Eisberg gesehen. Es hat mich so, diese Naturgewalten da, also, oder nicht Naturgewalten, aber die Natur, diese gewaltige Natur, diese Weite, diese Natur, das hat mich so krass berührt. Ich kann das gar nicht sagen. Also diese Eisberge, das war so, Neufundland war echt für mich so ein Megahammer tatsächlich. Dann bin ich irgendwie so weiter durchs Land über noch so eine kleine Provinz, eine kleine Insel, Prince Edward Island. Das war total schön. Da habe ich auch durfte ich in eine Kneipe. Die Kanadier haben es ja mit Fußball nicht so, aus Gründen. Das ist halt schwierig, wenn man kein eigenes Team hat. Da war aber gerade die WM 2014. Mann, wow! Und dann war dieses Spiel. Ich habe tatsächlich eine Kneipe gefunden, die Fußball übertragen hat. Und da sind dann auch natürlich alle hin, die sich für Fußball interessiert haben. Das heißt, die Kneipe war eigentlich voll. Und da haben sich aber irgendwelche Leute dafür eingesetzt, dass The German Tourist, dass ich halt mitgucken durfte und auch mit in diese Kneipe durfte. Und dann war halt das Spiel Deutschland gegen Brasilien. Weißt du, dieses 7:1 irgendwie da. Also, auch Fun Fact, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben oder ob das den Rahmen sprengt, aber Fun Fact, mir hat eine Freundin beim Rucksackpacken geholfen, weil ich so, ne, ach, ich könnte auch noch die hohen Schuhe mitnehmen und ich könnte noch dies und das. Und dann, ich habe so eine rigorose Freundin, die so Listen macht und dann alles abarbeitet. Die hat gesagt, du hast einen Rucksack und den packen wir jetzt mal sortiert und den ganzen Krempel, den du nicht brauchst, lässt du einfach da. Und dann habe ich zu ihr noch gesagt, aber es ist doch WM, kann ich nicht wenigstens mal ein Deutschland-Trikot mitnehmen? Und dann hat sie gesagt, brauchst du nicht in Kanada und schon gar nicht für ein ganzes Jahr, ist doch Quatsch. Ja, okay. Pass auf, an ihrem strengen Blick habe ich ein Deutschland-Fähnchen-Schminkstift vorbeigeschmuggelt. Du kennst diese Dinger, ne? Die man sich einmal über die Wange zieht. Und dann,
ja, genau. Ja, das habe ich auch.
Den habe ich an ihr vorbeigeschmuggelt in diesen Rucksack. Ich war die Königin in diesem Pub. Weil alle, also ganz viele Kanadier, die haben dann halt irgendwie deutsche Vorfahren oder weiß der Kuckuck was, irgendwie Großeltern und so, alle wollten, dass ich die schminke. Und ich war die Königin in diesem Pub, weil ich alle Leute schminken durfte mit diesem Deutschland-Fähnchen-Stift. Und ich sag dir noch eins, in Kanada, da sind, ne, da werden auch ja teilweise die Autos nicht abgeschlossen, die Häuser nicht abgeschlossen, weil die Leute, wie gesagt, sehr viel Vertrauen haben. Mir ist in dem ganzen Jahr nichts weggekommen, außer diesem Schminkstift.
Ja, dann sei froh, dass du dein Deutschland-Trikot nicht dabei hattest, sonst hätte dir das auch noch jemand gemopst.
Ja.
Hast du eigentlich noch, weil ich dich ja nicht sehen kann, aber hast du überhaupt noch Wein in deinem Glas?
Nein.
Ja, guck mal, dann ist doch jetzt gerade, wo wir schon so viel über Pubs reden, der Moment, wo wir beide noch mal kurz an den Kühlschrank gehen. Wir treffen uns in 30 Sekunden.
Sehr geil.
Lass uns mal nochmal auf die Jobs dann tatsächlich gucken, die du da gemacht hast. Ne? Also da ging es ja wirklich nicht nur darum, eben schön zu reisen und nette Leute kennenzulernen. Du hast da ja auch richtig gearbeitet, zum Beispiel auf einer Ranch mit Bullen. Was hast du da genau gemacht?
Ich bin da einfach richtig viel den ganzen Tag durch den Matsch gerannt und fand's geil. Ich bin den ganzen Tag hinter Kuhärschen hergerannt und habe die da einfach in irgendwelche Boxen getrieben. Dann war immer, richtig krass war immer, wenn es ein Bulle war. Dann haben die auch vorher gesagt, heads up, it's a bull. Also dann, und dann war wirklich richtig Alarm. Also dann sind immer zwei Männer gekommen, die dann auch noch so ein Elektroteil dabei hatten, nur zur Sicherheit. Weil die Bullen halt manchmal, die sind dann richtig ausgeflippt und das ist halt echt nicht witzig. Also wenn dann so ein riesen Bulle auf dich zurennt und komplett ausflippt und tritt und nach rechts und links und einfach nicht. Ganz viele sind auch einfach, die gehen dann einfach da in diese Box rein und gut ist. Aber manche sind halt auch total ausgerastet und Kühe sind halt echt, also ich habe da auch ein paar Blessuren aus dieser Zeit davon getragen.
Was sieht man immer noch, wenn du am See liegst? Welche Kuhblessur ist noch sichtbar?
So eine kleine Schramme am Knie, weil ich tatsächlich mal von so einer oder am Bein habe ich mir so, ich habe mir das Schienbein aufgerissen so ein bisschen, weil ich tatsächlich vor einer wild gewordenen Kuh fliehen musste, die wirklich hinter mir her ist und ich musste über einen Tisch, der an einer, also über so ein Ding, was an so einer Wand stand, musste ich ganz schnell da hoch und mich an dieser Wand hochziehen, um von dieser Kuh wegzukommen und da bin ich leider mit dem Knie irgendwie so ein bisschen lang geschraubt. Also das war echt gefährlich, aber ja gut, passiert. Cowboy Life.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, inwiefern hast du denn die Medien und das Medienmachen in der Zeit trotzdem vielleicht mal vermisst?
Gar nicht so sehr. Also ich habe es, also zwischendurch gab es so den Moment, wo ich gedacht habe, oh, ich würde jetzt so gerne mal wieder einfach den Leuten sagen dürfen, hey, jetzt kommt ein schönes Lied. So, ne? Irgendwie, das habe ich schon gedacht. Oder ich habe gedacht, ah, jetzt würde ich total gerne im Radio sitzen und das erzählen können, was heute wieder alles passiert ist, ne? Oder was heute wieder toll, so, das schon. Aber tatsächlich habe ich in der Zeit ganz schön krass abgeschaltet auch.
Wie war es denn für dich nach deinem Jahr in Kanada, mit vollem Rucksack zwar, aber ohne den Flaggenschminkstift, wieder in Deutschland anzukommen und dir auch eben wieder eine Karriere hier aufbauen zu müssen? Ich nehme an, keiner hat auf dich am Flughafen gewartet und gesagt, Janine, hier ist eine Bühne und dein Mikrofon, nur für dich.
Nee, leider war es nicht ganz so. Also, es war tatsächlich schwierig, weil natürlich mein Job bei Radio Köln, also die Morningshow, das hat einfach dann eine andere Kollegin gemacht zu dem Zeitpunkt da, ne, klar. Und ich wollte das auch gar nicht so zwingend unbedingt wieder machen, so die Frühsendung. Ich wollte, hab schon gedacht, irgendwie, ja, ich würde vielleicht auch gerne weiter oder noch was anderes machen. Hab bei Radio Köln aber erstmal wieder anfangen dürfen, was auch super war, weil das ein ganz, ganz toller Sender ist mit Frohlegen, befreundete Kollegen. Genau, das war bei Radio Köln. Aber was halt dann passiert ist, ich glaube, da war ich 3 oder 4 Wochen gerade wieder da, da ist meine Mama gestorben. So. Und das war entsetzlich. Also es war eine Vollkatastrophe für mich, weil ich überhaupt noch gar nicht richtig wieder angekommen war. Ich hatte den Mörderkulturschock, als ich zurückgekommen bin. Ich meine, ich bin aus dem Yukon zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe da in einer Schneelandschaft gelebt, wo es nichts gab, außer Schlittenhunde und Bäume und nichts. Und dann komme ich wieder nach Downtown Köln-Ehrenfeld. Ich bin verrückt geworden. Mir war das alles zu laut, alles zu voll, viel zu viele Menschen und alle wollten irgendwie was sehen und hören und verabreden. Und ich bin überhaupt nicht klargekommen am Anfang. Und dann, wie gesagt, meine Mama gestorben. Und dann gab es natürlich ganz viele andere Dinge, um die ich mich erstmal kümmern musste. Also wirklich Wohnungen, Leerräumen, Nachlass, irgendwie so. Und ich habe das echt, und ich war natürlich, ich war entsetzlich, ich war einfach so, so, so traurig. Das war einfach ganz schlimm. Und du kannst dann halt auch nicht so wahnsinnig gut dich ins, also ich weiß nicht, vielleicht bei anderen anders, aber ich konnte mich dann auch nicht so wahnsinnig gut in ein Radiostudio stellen und sagen, hey, jetzt kommt die neue Single von Avril Lavigne oder von Rita Ora oder keine Ahnung. Weil, also du hast gar nicht, also ich war völlig aus dem Leben gebeamt irgendwie. So, und in der Zeit dann irgendwie wieder auf die Füße kommen, sich selber wieder einen Job suchen, sich selber wieder sortieren und alles andere machen, es hat wirklich, also es hat unter den Umständen bei mir, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb gedauert. Und dann ist auch noch irgendwie bei Radio Köln gab es dann durch Umstrukturierung gab es einfach auch weniger zu tun. Ich war auch wirklich nicht auf der Höhe, um eine gute Moderatorin zu sein, weil es mir einfach wirklich gar nicht gut ging. Ja, also es war einfach klar, ich muss mich jetzt auch irgendwie mal kümmern. Ich muss mich nochmal irgendwie anders aufstellen und mich mal wieder gerade machen und aus diesem Loch dann auch so ein bisschen rauskommen. Dann bin ich tatsächlich nochmal nach Kanada für 2 Wochen, also nur urlaubsmäßig. Ich habe eine Freundin besucht, so in meiner, so in diesem ganzen, oh, geht alles so nicht weiter. Und habe mich beim WDR beworben. Also weil ich sowieso unfassbar gerne für den WDR arbeiten wollte und weil ich dann gehört habe, hey, WDR 4 stellt sich gerade auch anders auf und die wollen ne, so NRW und überhaupt und eigentlich wird das total gut passen und versuch das doch mal. Und dann habe ich da wirklich gebaggert, weil ich das wirklich gerne wollte. Und das war so echt, also dass sich das gefügt hat, so ab da ging es dann so peu à peu wieder, also da habe ich wieder einen Boden unter die Füße gekriegt, konnte mich wieder gerade machen und so. Das war super, aber das hat wirklich 1,5 Jahre gedauert und das war wirklich so die Zeit nach Kanada, die einfach das Wiederkommen und das Nachhausekommen unfassbar schwer gemacht hat. Aber auch da wieder, mein Freundeskreis, der war einfach noch da, die haben echt zu mir gehalten wie eine Eins, haben mich da irgendwie durchgetragen und so und das war wirklich, ja, also alles, was danach passiert ist, war so und auch wie es jetzt ist, dass ich bei der Lokalzeit Südwestfalen anfangen durfte, dass ich jetzt wieder in Siegen sein kann, wo ich ja auch studiert habe und angefangen habe zu arbeiten. Das ist alles total toll. Also es ist trotzdem gut gekommen. Es war halt nur nicht alles immer ganz so leicht, ne?
Und du hast dich eben durch alles durchgekämpft. Also sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene hast du dir alles irgendwie wiedergeholt, wieder Normalität zurückgeholt. Als Moderatorin hast du dir den Weg zurückerkämpft. Auch deswegen wollte ich dich gerne hier einladen in den Podcast. Auch wenn du erst zu mir meintest, ach Freddy, aber mache ich denn wirklich sowas Besonderes wie die anderen Gäste?
Ja. So tolle Frauen, die so tolle Dinge machen, ja.
Ja, und Wahnsinn. Du bist eben auch mega. Ja, und du auch. Also vielen Dank für deine Offenheit bei allem. Wir kommen zur nächsten Gemeinsamkeit hier auf meiner Liste.
Jetzt kommt's.
Oh, nein. Wir beide haben natürlich etliche Praktika gemacht, wie jeder, der in den Medien arbeitet. Die Hälfte der Zeit arbeitet man erstmal für Umme. Und wir beide waren sogar in Berlin bei der dpa.
Ich glaube, ich war tatsächlich nur ganz, also ich glaube eine Woche oder so oder ein paar Tage, weil ich eigentlich im Hauptstadtstudio, in unserem Hauptstadtstudio Berlin war für Radio NRW im Rahmen meines Volontariats. Da war so dieser Berlin-Aufenthalt, ich glaube, es waren insgesamt 2 Wochen und dann war ich bei der dpa, bei der RUFA, also bei dem Radiodienst der Deutschen Presseagentur und ich komme da an, Tag 1, wirklich, gerade die Kollegin getroffen, die mir alles zeigt. Ich fand es mega aufregend. Berlin, Berlin, toll hier. Und da ist unser Büro. Und da sind, hier ist die Bundespressekonferenz. So, ja. Wir steigen in den Aufzug. Und dann sagt einer, der Köhler ist zurückgetreten. Wie jetzt? Ja, und dann war natürlich Riesenalarm. So, wer wird neuer Bundespräsident hin und her und keine Ahnung. Und rate, was ich gemacht habe. Umfragen vor dem Bundestag.
Ich hatte eine ähnliche Situation wie du, wo du von jetzt auf gleich musst du dann halt eben auch, wenn Themen passieren, und das ist so in Berlin, da passiert von jetzt auf gleich eben irgendwas, musst du halt auch dahin. Und ich hatte einen Sonntagsdienst und sonntags war eigentlich immer so, du kommst so gegen 10, 11 und dann schneidest du die Sommerinterviews, die abends in der ARD laufen, die hörst du dir an und schneidest da so 2, 3 Töne raus und schickst die an die Sender raus und mehr machst du sonntags nicht. Und dann war ich ganz mutig samstagabends mit Kumpels unterwegs in Hamburg und habe noch zu denen vorher gesagt, ja, ich habe morgen den Sonntagsdienst und ich bin Praktikantin und habe ja eh nicht so die großen Aufgaben, wird schon alles easy gehen. Und dann haben wir tatsächlich in Hamburg die Nacht durchgemacht. Und dann bin ich schnell mit dem Zug irgendwie wieder zurück nach Berlin und war pünktlich, ohne Schlaf, also so eine halbe Stunde im Zug oder so geschlafen, war ich dann auf der Arbeit in Berlin und dann ging's los. Ja, zur aktuellen Lage und zum Syrien-Konflikt. Der Westerwelle gibt jetzt gleich eine Pressekonferenz vorm Außenministerium. Freddy, da musst du hin.
Nein.
Und ich stehe da und ich rieche noch nach Reeperbahn. Und ich hatte, ungelogen, auf dem linken Unterarm, das werde ich nie vergessen, einen Stempel von der Reeperbahn, wo natürlich eine halbnackte Frau drauf war.
Hoch die Tassen.
Und dann sagt ja. der Kollege zu mir, ja, Freddy, und das Wichtigste ist, dass du das dpa-Mikro so hältst, dass man das immer sieht, damit jeder sieht, dass wir da sind.
Nein.
Und das war natürlich genau mein Arm mit der halbnackten Frau. Das ist wirklich so passiert. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Dann bin ich zu Guido Westerwelle gefahren.
Oh Gott, ich liebe dich.
Dann war so ein rotes, samtenes Absperrband vor ihm, ne? Also wie man das so von Kinopremieren kennt. Er stand hinter dem Band und ich davor und habe also meinen Arm so weit gestreckt, wie es geht und habe das dpa-Mikro ihm wirklich so unter die Nase gehalten und habe dann meinen Pullover versucht, möglichst lang zu ziehen, dass man möglichst wenig von diesem Stempel sieht.
Nicht schlecht.
War schon irgendwie eine sehr weirde Situation.
Ich finde das sehr respektabel. Muss man dann auch erstmal durchziehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es war, und die Kollegen, glaube ich, wissen bis heute nicht, dass die, also was heißt Kollegen, ne? Ich meine, als Praktikant, die haben einen wahrscheinlich eh nicht so richtig wahrgenommen. Aber
weißt du was, ganz ehrlich, das sind auch so die Dinge, die man früher, glaube ich, auch manchmal einfach gemacht hat oder die einfach dann auch irgendwie passiert sind, so, ne? Also das darfst du ja auch keinem erzählen, weil ich meine, natürlich haben wir den Job irgendwie auch ernst, also natürlich mega ernst genommen und das waren auch super anstrengende Sachen teilweise oder wenn Wochenends, feiertags und nachts durchgearbeitet und dann ne, morgens noch schnell was produziert oder dann Sendung hattest. Aber teilweise, wenn du dann wirklich auch mal eine Nacht aus Versehen durchgemacht hast und dann einfach in die Sendung musstest und dich halt einfach dann kurz, spielst halt vielleicht mal 3 Lieder am Stück und legst dich einfach mal kurz dahin im Studio auf den Boden ja. und machst mal so ganz kurz, ich mach mal kurz die Augen zu, kann mal einer gucken, dass 3 Lieder am Stück, so, also, Klammer auf, Klammer zu, kurzer Exkurs hinter die Kulissen, aber also sowas gibt es tatsächlich manchmal am Anfang, wenn man jung ist.
Ja, also jetzt sind wir natürlich sehr erwachsen und sehr weise. Jetzt wird eben nur noch im Podcast getrunken.
Ich weiß gar nicht, zählen wir Wein jetzt noch in Gläsern oder schon in Flaschen? Ich weiß nicht.
Ja, also das kommt ja jetzt auch drauf an, wie groß die Flasche ist. Ich habe neulich gesehen, dass der Rapper Post Malone, der bringt jetzt 3 Liter Flaschen Wein raus. Also ich finde, dann sind wir noch bei einer, also noch nicht mal einer halben Flasche, würde ich mal sagen. Du Janine, wir müssen natürlich jetzt noch über eine Meldung reden, die vor allen Dingen die Medienmacherinnen in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Und zwar dieses große Interview von unserem ARD-Programmdirektor Volker Herres in der BAMS vor ein paar Wochen. Du hast es wahrscheinlich auch gesehen.
Ich habe es tatsächlich mitgekriegt im Nachhinein. Bei Caroline Kebekus in der Show habe ich es gesehen. Und die hat sich natürlich mega aufgeregt und darüber ausgelassen, dass also Tenor nicht genug weibliche oder es gibt nicht genug warmherzige, zugewandte Moderatorin in der Unterhaltung. Und dann steht sie da auf ihrer Bühne in der Show im Ersten, die so heißt wie sie, Huch, weißt du? Dann steht die da und rockt das alles weg und sagt es so und guckt, da, wie sie dann so guckt, ne, so, ja, okay. Und dann rasselt die runter, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, dann rasselt sie, die ganzen Bilder blendet sie dann alle ein. Also die ganzen Supermoderatorinnen in der ARD oder auch nicht oder keine Ahnung, keine Ahnung, Katrin Bauerfeind hat sie, Janine Michaelsen, Judith Rakers, Anne Gesthüsen, Bettina Böttinger, was, also wen es halt alles so gibt, ne? Ja. Und es steht da und denkt so, merkst du selber, ne? Aber anscheinend ja nicht.
Nee, anscheinend nicht. Also für alle, die es vielleicht doch noch nicht ganz auf dem Zettel haben, er hat ja tatsächlich gesagt, eben in diesem Interview, also dass es in der ARD eben zu wenig Frauen in Unterhaltungsshows gäbe, das läge ja einfach daran, dass ja nun mal keine Frau irgendwie mithalten könnte mit so einem empathischen Kai Pflaume. Und dann hat er ja auch noch dazu gesagt, von mir, vielleicht fällt mir gerade nur einfach keine ein, also dann können Sie sich ja gerne bei mir melden. Daraufhin wurden natürlich im Netz einige Listen angefertigt. Ich fand sehr schön die Liste von Eva Schulz von Deutschland 3000 von Funk, die Moderatorin, die wirklich einen Namen nach dem anderen rausgeballert hat, inklusive auch Janine Michaelsen zum Beispiel, die wiederum selbst dann auch nur getwittert hat, von wegen, falls Sie, Volker Herres, sich schon mal gefragt haben, wie man es wohl schafft, den vielen Frauen in der deutschen Fernsehunterhaltung eine kollektive Ohrfeige zu verpassen. Ja, genau so. Und ich glaube, genauso wie sie es gefühlt hat, haben es auch ganz viele andere gefühlt. Also ich meine, diese Frauen sind ja da mit ihrem fantastischen Talent. Und es wäre doch seine Aufgabe, jetzt diese Frauen dann auch auf die Position zu bringen. Ja. Er kann doch jetzt nicht wirklich sagen, Kai Pflaume, nichts gegen Kai, ist der einzige empathische Mensch im Fernsehen.
Ich finde, man darf Kai Pflaume-Fan sein. Man darf einen Kai Pflaume-Starschnitt über dem Bett haben oder in Kai Pflaume-Bettwäsche schlafen, von mir aus. Also darum geht's ja auch gar nicht. Also tatsächlich. Nur halt, dass es keine Frau gibt, die es macht, heißt nicht, dass es keine Frau gibt, die es kann. Lustigerweise habe ich mich da gerade mit einem Kollegen drüber unterhalten, dass wir eigentlich fanden, es gibt so viele Menschen oder Kollegen auch, die man eben noch nicht so sieht, aber von denen wir eigentlich finden, müsste man viel mehr sehen. Und die müssten eigentlich mal solche Shows moderieren. Wo man so denkt, manche sind einfach, die hängen in irgendwelchen Formaten fest und dabei ist es so schade. Da können die sich gar nicht so ausleben und gar nicht das alles zeigen, was die alles haben. Und es wäre so geil, wenn die einfach mal so eine Bühne hätten. So eine Sendung, wo die tolle Dinge machen können, auch tolle Gäste haben und so, aber wo die selber auch einfach viel mehr leuchten können und wo die ihre ganze Großartigkeit irgendwie zeigen können. Ja, da gibt's einfach, glaube ich, noch viel mehr tolle Frauen. Also noch viel mehr, als es eh schon gibt.
Eben, also einfach mal schauen, wen kann man wo noch wie mehr zum Leuchten bringen und vielleicht tatsächlich auch einfach mal bei den anderen Sendern so ein bisschen gucken. Also ich persönlich, ich liebe Marlene Lufen vom Frühstücksfernsehen auf Sat.1. Die hat auch Stars on Ice moderiert, Promi Big Brother, alles mögliche. Die ist schlau, die ist charmant, die ist schlagfertig. Wäre ich die ARD, ich hätte schon längst versucht, die irgendwie unter Vertrag zu nehmen. Aber was glaubst du, warum tut sich gerade eben das Unterhaltungsprogramm der ARD so schwer mit den Frauen und am Ende sitzen da halt dann immer die gleichen Männer, die immer ähnlichen Shows moderieren.
Ich weiß das nicht. Vielleicht sind das tatsächlich noch irgendwie so die Sehgewohnheiten oder so, ne? Dass das halt einfach lange Zeit immer so war. Vielleicht ist es das immer noch, was da einfach so drin steckt. Und dieses, ne, also was du ja mal so schön gesagt hast, irgendwie so, Frauen sind halt immer die im Glitzerkleid und mit dem Geldkoffer, ne? So im Fernsehen. Also vielleicht ist es das einfach noch.
Was würdest du denn sagen für dich als Moderatorin im Fernsehen? Gab es da tatsächlich auch mal was, wo du gemerkt hast, okay, an dem Punkt komme ich nicht weiter, weil ich bin eine Frau, oder an dem Punkt komme ich nicht weiter, weil ich habe keine Lust, das goldene Glitzerkleid zu tragen?
Bisher tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, ob das an allen Stellen wirklich nie so war oder ob ich das dann vielleicht auch einfach verdränge. Nee, aber tatsächlich habe ich, also ich habe natürlich Jobs schon mal nicht bekommen und manchmal hat die dann vielleicht auch ein Mann bekommen, manchmal aber auch eine andere Frau. Oder ich habe Jobs bekommen, auf die sich auch Männer beworben haben, die dann die Männer nicht gekriegt haben. Also ich kann das für mich jetzt so, ehrlich gesagt, nicht konkret an irgendwas festmachen. Ich habe da jetzt kein Beispiel, gerade was mich selber betrifft, wo ich das so empfunden hätte, dass irgendwas nicht geklappt hat, weil ich eine Frau bin.
Weil du dich eben bisher aber auch einfach noch nicht auf die gleichen Jobs wie Kai Pflaume beworben hast.
Vielleicht, ja, das mag sein.
Muss man an dieser Stelle auch mal fairerweise sagen.
Da liegt der Fehler.
Janine, ich freue mich sehr, dass wir die Zeit hatten für unseren wunderbaren Podcast. Ich weiß nicht, wie viel bei dir von der 3 Liter Flasche Wein mittlerweile weg ist, aber bei mir ist es fast alles. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut.
Ich finde das so großartig, dass du das machst, dass du die Idee hattest zu diesem Podcast, dass du das durchziehst, dass du so viele geile Frauen vorstellst, also die ich ja jetzt auch schon gehört habe bei dir und die spannend sind, die toll sind und die dadurch halt eben auch einfach sichtbar werden und hörbar werden. Und Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Echt, danke.
Ja, sie werden sichtbar und das ganz ohne Glitzerkleid und Geldkoffer.
Yay!
Fragen und Anregungen könnt ihr wie immer gerne über Twitter, Facebook oder Insta mir schicken. Das war jetzt die 7. Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit Janine Breuer-Kolo. Eine Frau zwischen Moderatorin-Karriere, Rotwein und Kuhärschen.